Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.
Ja, guten Tag, mein Name ist Felix Strohbichler, ich bin CFO der Palfinger AG.
Willkommen beim Börsenradio, willkommen in Hamburg, die Hamburger Investorentage der Montega. Worum geht's bei Palfinger? Sie entwickeln und verkaufen Heb- und Ladesysteme, Einsatz weltweit in der Industrie, Logistik, Bau, Marine. Wir wollen sprechen über das zurückliegende Jahr 2025. So kleiner Spoiler, es ist zweigeteilt. Erste Halbjahr belastete Ergebnis und Umsatz, zweite Halbjahr ist dann doch deutlich stabilisiert. Die Auftragseingänge sind gestiegen und vor allen Dingen der Free Cashflow, der überzeugt, für den Finanzvorstand besonders freuen. Bilanz wird gestärkt. Aktienkurs, sollte man auch noch kurz vorab erwähnen, reagierte positiv. 2025 legt sie klar zu. Zum Jahresende ja relativ stabil zwischen 30 und 35. Und wir wollen auch darüber sprechen, was ist das für ein Signal an die Investoren, die sich ja auch heute hier treffen. Sie haben viele One-on-Ones, wo Investoren zu Ihnen dann ins Büro kommen. Und die Kernfrage ist sicherlich, Herr Strohbichler, warum soll ich Palfinger-Aktien kaufen?
Dafür gibt es mehrere gute Gründe und unsere Equity-Story, kurz zusammengefasst, besteht darin, dass Palfinger ein Markt- und Technologieführer ist. Das heißt, wir sind die Nummer eins in unserer Branche, aber nicht nur als Volumensführer. Wir stellen auch das Top-Segment im Sinne von Qualität, Performance für den Kunden dar, generieren am Markt auch ein Premium im Pricing und haben damit eine sehr, sehr starke Marktposition. Ein zweiter wesentlicher Grund, der für Palfinger spricht, ist unsere starke Resilienz. Wir haben ein sehr, sehr breites Produktportfolio damit verbunden, eine sehr große Diversität unserer Kundensegmente. Es gibt kein einziges Kundensegment, keine einzige Abnehmerindustrie, die mehr als 13% unseres Gesamtvolumens ausmacht. Und das ist dann nochmal überlagert durch eine sehr, sehr große geografische Breite, eine breite Streuung. Wir verkaufen unter 60% unseres Umsatzes in der EMEA-Region, das ist Europe, Middle East, Afrika. Natürlich ein großer Teil in Europa, aber insgesamt sind rund 50% unseres Umsatzes außerhalb von Europa, 25% in Nordamerika und dann der Rest verteilt auf andere Weltregionen. Das heißt, ein sehr stabiles Setup im Sinne der Breite an Kunden, aber auch an Regionen. Und diese Resilienz wird verstärkt dadurch, dass wir seit längerem eine Strategie verfolgen in the region for the region. Das spricht für sich in Zeiten wie diesen angesichts der geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen, macht es sehr viel Sinn, in den jeweiligen Regionen nicht nur vertriebsseitig, sondern auch mit Standorten, mit Produktion bzw. Montage präsent zu sein.
Denken Sie, wenn Sie sowas sagen, mit Standort und Produktion vor Ort, vor allen Dingen an USA?
Natürlich, gerade USA, aber nicht nur. Wir werden demnächst auch in Indien einen Standort eröffnen, einen Montagestandort, wo wir lokal sourcen, an den lokalen Markt angepasste Produkte herstellen werden, um dann den indischen Markt zu bedienen, der aktuell der am raschesten wachsende Markt der Welt ist. Aber nicht nur, sondern auch andere Länder in Asien, Middle East, Afrika, die auf Produkte Wert legen, die sehr kostengünstig hergestellt werden können.
Indischer Markt, passt das zu dem, was Sie eingangs gesagt haben, diese Premium Quality?
Ich habe gesagt, wir sind Volumensführer und Technologieführer. Natürlich sind die Produkte am indischen Markt zum großen Teil jetzt nicht die High-End-Produkte im Sinne der Technologie. Nur Indien ist für Palfinger historisch ein Markt, an dem wir der Marktführer waren seit Jahrzehnten. Und diese Position gerade im wichtigsten Wachstumsmarkt, nicht absolut gesehen, aber relativ gesehen, beizubehalten, ist natürlich ganz klar eine Zielrichtung, die wir verfolgen.
Wie ticken denn Ihre Kunden? Sind die bereit, die Premium-Qualität zu bezahlen?
Es ist nicht nur die Qualität. Unser Kundenversprechen lautet Lifetime Excellence und das heißt, es geht um viel mehr als nur die Produktqualität. Da geht es um das gesamte Erleben des Kunden und auch den gesamten Zyklus, über den der Kunde das Produkt nutzt. Das beginnt bei der besten Beratung, wenn er sich für das Produkt entscheidet, bis hin zum besten Wiederverkaufswert verglichen zum Wettbewerb. Und dazwischen natürlich ein Versprechen, das wir garantieren können, beste Uptime, sehr gute Ersatzteilverfügbarkeit mit sehr gutem Personal, sehr breit aufgestellt. Das sind die Dinge, die für die Kunden zählen. Am Ende sind unsere Produkte ihr Werkzeug, mit dem sie Geld verdienen. Das heißt, hier eine bestmögliche Aufstellung zu haben, dem Kunden zeigen zu können, mit unserem Produkt seid ihr auf der sicheren Seite, ist mindestens so wichtig als nur die reine Produktqualität.
Wie viel Momentaufnahme ist denn in dem, wie Sie es beschrieben haben, breit aufgestellt? Top-Qualität auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch die Kunden in allen Märkten dann bedienen wollen nach den unterschiedlichen Belangen. Hintergrund meiner Frage, ich sagte ja eingangs, 2025 war jetzt kein so einfaches Jahr. Es gab innerhalb des Jahres den Turnaround. Wie passt das zusammen?
Es gab nicht innerhalb des Jahres den Turnaround, sondern wir hatten nach diesem Covid-Hype einige fast Jahre oder eineinhalb Jahre mit deutlich geringeren Auftragseingängen. Das heißt, wir mussten in 2024 dann unseren Output etwas reduzieren. Und obwohl bereits im vierten Quartal 2024 die Auftragseingänge speziell in Europa wieder deutlich angestiegen sind, dauert es eine gewisse Zeit, bis die Kapazitäten wieder nach oben gefahren werden, bis das Personal wieder da ist, bis auch die Lieferanten in der Lage sind, entsprechend zu liefern. Das heißt, das erste Halbjahr 2025 war sozusagen ein etwas geringeres Jahr mit Ansage im Vergleich zum Vorjahr. Es war aber auch von Anfang an die Ansage da, das Gesamtjahr, das wird wieder gut werden.
Ist es gut geworden?
Ja, die Zahlen kann ich nicht nennen, weil wir unsere Veröffentlichung am 3. März haben. Allerdings haben wir eine klare Guidance.
Wir haben heute den 4. Februar. Ja, müssen wir ein bisschen warten dann. Ja.
Müssen wir ein bisschen warten, aber wir haben eine Guidance gegeben und ich denke, wir sind auch bekannt dafür, unsere Guidance einzuhalten. Das heißt, es wird keine Überraschungen geben. Ich denke, unsere Investoren können durchaus zufrieden sein. Insbesondere das Bilanzbild wird positiv überzeugen. Wichtig ist uns in diesem Jahr auch unsere Bilanz zu konsolidieren, einen Free Cash von deutlich über 100 Millionen zu zeigen. Und in dem Aspekt, denke ich, werden wir eine sehr, sehr gute Performance beweisen. Und das denke ich auch, dass die Börse das honorieren wird.
Wie haben Sie das gemacht, den Free Cashflow so nach oben zu schrauben?
Tatsache ist, dass nach Covid naturgemäß das Thema Bestände ein sehr, sehr schwieriges war. Zum einen haben wir hier einen Umkehreffekt, in dem wir all diese Dinge bereinigen konnten in den letzten eineinhalb Jahren. Und darüber hinaus natürlich auch ein sehr fokussiertes Management auf allen Themen, die mit Working Capital zu tun haben. Und auch das Thema CapEx ist im letzten Jahr etwas auf einem niedrigeren Niveau gelaufen als beispielsweise in den Vorjahren.
Das heißt, die finanzielle Basis, der finanzielle Zustand der Palfinger sieht
hochsolide aus.
Solider aus als noch vor einem Jahr?
Absolut, hochsolide. Wir haben ja zusätzlich auch im Sommer letzten Jahres eine Kapitalmaßnahme gemacht, indem wir unsere eigenen Aktien um 100 Millionen verkauft haben. Das waren 7,5% der ausgegebenen Aktien. Allein dieser Schritt hat schon die Bilanzstruktur deutlich verbessert und dazu kommt dann noch der Effekt aus dem guten Free Cashflow.
Andere Firmen kaufen eigene Aktien zurück, sie verkaufen.
Genau, also wir haben keinen Plan, Aktien zurückzukaufen und die eigenen Aktien, die wir im Sommer verkauft haben, stammen aus der Rückabwicklung einer Kreuzbeteiligung mit Sany. Das ist der größte chinesische Baumaschinenhersteller. Da wurde 2015 eine Kreuzbeteiligung vereinbart, die mit der Weise des Rückblicks jetzt nicht zu dem Ergebnis geführt hat, das sich beide Parteien erwartet haben. Wir haben das dementsprechend rückabgewickelt. Und aus dieser Rückabwicklung haben wir diese eigenen Aktien bekommen.
Wenn Sie das Thema zurückabgewickelt haben, auch da greifen Sie mir schon wieder vor. Wo kommt jetzt dann das Wachstum her? Sie haben jetzt gesagt, Stichwort USA, da sind wir. Indien auch schon länger, den Markt bedienen wir auch. Was ist denn zum Beispiel mit dem chinesischen Markt?
Jetzt muss ich kurz auf die Eingangsfrage zurückkommen, warum Palfinger kaufen. Wir haben gestoppt bei Marktführer, Technologieführer und Resilienz. Dahinter kommt ganz wesentlich, Palfinger ist ein Wachstumsunternehmen. Also wir haben ganz klar ein großes Potenzial weiter zu wachsen im Umsatz, aber natürlich noch mehr sogar im Ergebnis. Und das rührt zum einen daher, dass wir Branchen bedienen, die auf Megatrends basieren. Das ist zum einen Infrastruktur, auch Wohnbau, Recycling, Windfarmen, Fischfarming, Kreuzfahrt, Holzwirtschaft, also sehr, sehr viele Branchen, die eine sehr positive Zukunft haben. Und auf diesem Trend können wir natürlich oder von diesen Trends können wir naturgemäß profitieren. Und darüber hinaus gibt es Regionen, wo wir noch großes Wachstumspotenzial haben. USA ist eine ganz wichtige Region, derzeit natürlich schwierig, aber insgesamt bleibt das Potenzial in den USA für Palfinger nach wie vor absolut gesehen das Größte. Europa hat weiterhin ein sehr, sehr großes Potenzial. Europa bleibt derzeit deutlich unter den Möglichkeiten. Wir sehen nach wie vor keine Effekte aus dem deutschen Infrastrukturpaket, gehen aber fix davon aus, irgendetwas wird kommen müssen. Der Ukraine-Krieg wird irgendwann zu Ende gehen. Auch das wird eine Welle auslösen müssen. Das heißt, es gibt viele Dinge, die auch in Europa durchaus positiv für uns aussehen. Man weiß halt nicht, wann genau, aber irgendwann wird es passieren. Und darüber hinaus gibt es eben Weltregionen wie Asien, wo jetzt absolut gesehen das Volumen nicht so groß ist. Aber Indien beispielsweise zeigt enorme Wachstumsraten und wir rechnen damit, dass wir unseren Umsatz in Indien von derzeit rund 30 Millionen auf über 100 Millionen in den nächsten 5 Jahren steigern können.
Das Infrastrukturprogramm der Deutschen, das lässt auf sich warten, das klingt so wie, oder ich formuliere es anders, Österreich könnte ja auch ein Infrastrukturprogramm auflegen.
Ja, das wäre auch schön, wobei man sagen muss, dass die Infrastruktur in Österreich immer noch besser dasteht als in Deutschland und natürlich gesamtwirtschaftlich gesehen ein Infrastrukturpaket in Deutschland einen ganz anderen Effekt auslöst als ein Infrastrukturpaket in Österreich.
Schön, wie Sie das gesagt haben. Aber was kostet denn Wachstum? Das gibt es ja nicht umsonst.
Ja, das Gute ist, dass wir in Europa mit Sicherheit ausreichende Kapazitäten haben. Da geht es eher darum, den Footprint zu optimieren, aber nicht um weitere Kapazitäten zu schaffen. Wir haben Standorte in allen Weltregionen. Das heißt, im Sinne von Produktions- oder Assembly-Footprint ist derzeit Indien das Einzige, was wir noch benötigen, um die Welt gut abdecken zu können. Naturgemäß ist Wachstum immer mit Investitionen verbunden und auch mit Working Capital. Nur haben wir eine sehr, sehr gute Basis, auf der wir das Wachstum abbilden können, ohne dass das jetzt für Palfinger in irgendeiner Weise eine Überstrapazierung darstellen würde.
Die amerikanische Wirtschaft wächst zum Erstaunen vieler Volkswirte, mit denen ich gesprochen habe. Es ist natürlich irgendwo ein Motor mit einem, ich sag mal, Maschinisten im Weißen Haus, der sehr unberechenbar ist. Inwiefern beobachten Sie das, beunruhigt Sie das oder lässt Sie das völlig kalt?
Völlig kalt lassen kann einen das nicht, hat ja auch wirtschaftliche unmittelbare Konsequenzen. Also gerade die Zollthematik im letzten Jahr hat uns sehr viel gekostet, hat auch dazu geführt, dass wir unser Ziel, das wir zum Jahresende ausgegeben haben, das zweitbeste Jahr der Geschichte zu erreichen, im Ergebnis, dass wir das nach unten korrigieren mussten aufgrund der Section 232, wo dann nach der Einigung von von der Leyen mit Trump mehrere Wellen an Zöllen noch dazugekommen sind. Das heißt, zum einen, die Zölle sind naturgemäß nie positiv. Auch die Weitergabe der Kosten an die Kunden ist immer schwierig, gerade in einem Marktumfeld, wo alle etwas unter Druck sind. Und das ist derzeit in den USA der Fall. Und natürlich ist diese permanente Verunsicherung der Wirtschaft auch nicht gerade hilfreich, was die Investitionsfreude betrifft. Und da sehen wir einfach, dass derzeit in den USA das Investitionsverhalten nach wie vor zurückhaltend ist. Es gibt gewisse Branchen, die laufen sehr gut. Gerade das Projekt mit künstlicher Intelligenz, Infrastruktur für Rechenzentren wirkt extrem. Also in Europa reden wir von vielen Programmen. Man spürt noch nichts. In den USA gibt es ein großes Programm, das Stargate Project, das wirkt wirklich. Also grundsätzlich gibt es in den USA ohnehin eine sehr große Selbstheilungskraft der Wirtschaft. Wir sind überzeugt davon, das kommt wieder. Auch das ist eine Frage der Zeit. Aber naturgemäß derzeit ist die Wirtschaft unter Druck, verunsichert und das spüren wir im Auftragseingang.
Die Wirtschaften in den anderen Regionen der Welt, gerade jetzt Europa, daran denke ich, hat die auch ähnliche Selbstheilungskräfte bzw. Resilienzkräfte?
Ich würde gerne ja sagen, denke aber, dass hier die USA einfach aufgrund der Gesamtstruktur wesentlich stärker sind und das auch historisch immer wieder bewiesen haben. Gleichzeitig muss man auch sagen, in Europa gibt es Regionen, die sich in den letzten Jahren als sehr stark gezeigt haben, insbesondere Südeuropa, Spanien, Portugal, auch Griechenland, natürlich von einem sehr niedrigen Niveau kommend, aber diese Länder haben einen sehr, sehr guten Job gemacht und sich sehr gut entwickelt und auch sehr stabil entwickelt.
Sie hatten vorhin ja fast alle aktuellen Megatrends aufgezählt, die die Wirtschaft und den Kapitalmarkt beschäftigt, und hatten dann gesagt, ja, da hängt Palfinger auch jedes Mal mit drin. Infrastruktur zum Beispiel, KI hatten Sie gerade, all das, da ist Palfinger mit dabei. Ich hätte jetzt spontan an alle Branchen gedacht, aber eben nicht an die Logistik und die Hebezeuge von Palfinger. Müssen Sie da vielleicht ein bisschen in der Kommunikation nachschärfen oder habe ich einfach schlecht recherchiert?
Genau, das ist der Punkt, warum wir nicht müde werden zu betonen, dass wir sehr, sehr viele Kundensegmente bedienen und eben beispielsweise der Wohnbau nur rund 10% unseres Volumens ausmacht. Also das heißt, diese breite Aufstellung ist eine ganz wichtige Botschaft. Palfinger wird immer als extrem zyklisch gesehen. Tatsächlich ist es so, dass durch diese starke regionale Verteilung und die starke Kundendiversität Palfinger eigentlich relativ stabil auch durch sehr volatile Zeiten gehen kann und auch gegangen ist in den letzten Jahren. Das hat der Kapitalmarkt teilweise schon besser verstanden, aber es ist sicherlich noch weiterhin eine wichtige Kommunikationsaufgabe, das zu betonen.
Wenn wir in einem, zwei oder drei Jahren wieder sprechen, wir werden zwischenzeitlich trotzdem weitersprechen, aber wenn wir die Uhr jetzt 3 Jahre vorausdrehen, woran wird sich Ihre Arbeit, die Arbeit des Felix Strohbichler, messen lassen müssen bei Palfinger?
Also wir haben ganz klar Ziele formuliert für das Jahr 2030 in unserer neuen Strategie Reach Higher, die wir letztes Jahr vorgestellt haben. Diese Ziele bedeuten ein Umsatzwachstum auf über 3 Milliarden Euro, eine EBIT-Marge von 12% und ein Return on Capital Employed von 15%. Und diese Ziele zu erreichen, ist ganz klar das Ziel vom Vorstand, vom Unternehmen, und daran werden wir uns auch messen lassen.
Felix Strohbichler von Palfinger, besten Dank.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.